bei Panic to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise, kein Filter und keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Hello, Vanni.
Hi, Becky. Wie geht's dir nach deinem Handyklau-Krankheit?
Ja, war eine Menge los, gell? Aber ja. Also mir geht's okay. Ich muss ja auch sagen, ich bin ja aktuell auch krank. Aber ich fühle mich jetzt schon ein bisschen besser. Aber ich schlafe ganz viel, aber London war trotzdem geil. Und Handyklau natürlich scheiße. Aber ich sage auch immer, der emotionale Wert, also die ganzen Fotos und Videos, hatte ich trotzdem dank Backup noch da. Ja. Und ja, ich habe jetzt trotzdem noch dieselbe Rufnummer. Ich habe jetzt mir ein anderes Handy besorgt. Dementsprechend ist der Schmerz jetzt schnell verdaut. Und wie geht's dir?
Sehr gut. Eigentlich ganz gut. Hat ein sehr cooles Wochenende, auch sehr witzig, muss ich sagen. Mhm. Ich habe dir ja noch gar nicht alles erzählt von meiner Story. Das habe ich mir jetzt heute für den Podcast aufgehoben, was mir da passiert ist.
Ja, eigentlich gehen wir fast immer so über, gell? Dass du dann in dem Podcast Sachen raushaust und mich damit überraschst.
Diese Begegnung war wirklich sehr witzig. Also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß am Samstag. Also, und zwar habe ich da einen Typen getroffen. Mhm. Auf so einer Party halt, so Daydrinking.
Okay, also kein spezielles Date, sondern so random einfach getroffen, ja.
Nee, zum Glück nicht. Also und das war halt lustig, weil natürlich ist erstmal so ganz nett am Anfang, ne, wie heißt du und wie alt bist du und woher kommst du und so, bla bla halt, ganz normal erstmal. Und irgendwann ging halt schon zu Fragen so, wie lang bist du Single? Wo ich halt finde, das ist nicht eine Frage, bist du Single oder nicht, ja, sondern wie lange bist du? Und ist schon so, ja, okay, gut, ne? Ich meine, klar, ich weiß auch nicht, ob man direkt rausholen muss, wäre, selbst wenn ich jetzt vergeben wäre, dass man, da sagt man ja auch nicht direkt so, ich rede nicht mit dir, ich bin.
Ja, ja. Ne? Also ja, da gibt es doch auch dieses Meme, ne? Also ich finde das auch ganz schrecklich. Also ich muss auch sagen, wenn du vergeben bist, kannst du ja trotzdem mit jemandem nett sprechen und dem dann quasi auch signalisieren, dass kein Interesse besteht. Aber du musst jetzt nicht direkt so, nein, stopp! Genau. Und nicht weiter. Ich darf mit niemanden anderen sprechen.
Genau, das ist ja, finde ich auch richtig schlimm. Aber es war halt so ein sehr, sehr gemixtes Gespräch von hoch bis tief. Also das war dann so, ah, wieder ein bisschen Single, ja, cool. Und dann guckt er mich auf einmal und sagt so, deine Sommersprossen sind nicht echt, oder?
Oh.
Also, okay.
Oh.
ne? Und dann auf einmal ging es wieder, ja, aber du bist voll interessant. Und ich habe meinem Freund gerade geschrieben, dass du meine dass ich meine Traumfrau getroffen habe. Und zeigt mir so den Chat, dass er das geschrieben hat. Und das war nach einer halben Stunde Gespräch ungefähr.
Alter.
Mit lauter so Inhalt, was ständig so up and down war. Und dann guckt er mir so in die Augen. Sagt so, du hast voll die schönen Augen. Sind die von deiner Mama oder von deinem Papa? Und ich denke so, was? Ne, also so ständig up and down, up and down. Und irgendwann hat er sich auch selber, also ich muss dazu sagen, ich war schon ein bisschen gut dabei, ne, und hab mir dann, es hat schon sehr Bock gemacht, einfach mitzumachen, obwohl ich direkt gecheckt habe, dass der richtig Anzeichen hat von so einem Narzissten mit diesen Fragestellungen, wie der geguckt hat. Und das sage ich ja, weil ich ja schon mal mit einem für 3 Monate oder so zusammen war, was halt echt furchtbar war. Und deswegen kenne ich so ein bisschen die Anzeichen, dachte mir, okay, let's play, ey, das macht jetzt richtig Bock.
Ja, wahrscheinlich hat du hast ja auch gesagt, diese Ups and Downs, und wenn ich sowas erfahre oder mitbekomme, ist es meistens so, dass du dann in diese Position gedrückt wirst, wo du dich rechtfertigen musst. Also irgendwie so gar nicht so dieses Lockere und dieses Neugierige und ja, du kannst dann frei erzählen, sondern dass es eigentlich immer so ein Gegenankämpfen ist gegen diesen dummen Satz, den man dann gedrückt bekommt, oder?
Habe ich nicht gemacht, weil ich mir dachte, okay, ich mache es genauso wie du, und ich habe dann halt zu dem gesagt, du bist voll klein, oder?
Geil.
Man hat halt richtig gemerkt, dass der war nicht klein, der war 1,80 oder so, aber halt jetzt, ne, und hab trotzdem gesagt, hey, du bist irgendwie nicht so groß, und man hat richtig gemerkt, wie das den kränkt, weil so, ich weiß halt genau, wie du dann so Narzissten kränken kannst, indem du halt irgendwas über deren Aussehen sagst, und dann sind die gleich so, oh mein Gott, und das Witzige war halt, danach hat er dann, also ich habe dem da meine Nummer gegeben, was halt einfach nur Hacke ich war.
Ja, aber ist ja auch okay. Komm.
Ja, weil so. Ich hatte nichts vor so an, ne? Es war einfach irgendwann so in dem Gespräch, dachte ich, ja, okay, ist witzig. Und war auch einfach so witzig, ne? Wenn du halt weißt, dass das diese Masche ist quasi. Und rate mal, wie der sich eingespeichert hat.
Traummann?
Ja!
Nein!
Der hat einfach sich mit Traummann-Zwinker-Smiley eingespeichert. Mein Gott.
Ey, ganz ehrlich, ich kotze schon beim Zwinker-Smiley. Ich hasse es, wenn Menschen ein Zwinker-Smiley benutzen.
Aber da dachte ich mir auch, wow, ey. Dann hat er mich noch 10 Mal angerufen, weil wir sind da nur anders hin. Und dann auch geschrieben, wegen dir stand ich jetzt eine Stunde an der Bar, um Wasser zu holen.
Was?
Wo ich auch dachte, was wegen mir? Hä? Und da habe ich habe einfach gar nicht mehr darauf geantwortet. Dann ging das so ein bisschen hin und her. Und natürlich weiß ich, worauf er hinaus wollte, ne? Weil mit, ne? Also klar. Aber es war einfach nur witzig. Aber auf jeden Fall fand ich es direkt sehr toxisch. Und ich glaube, ich habe auch in meinem betrunkenen Zustand ungefähr 10 Mal zu dem gesagt, du bist so eine laufende Red Flag, wow.
Weißt du, was er gesagt hat?
Nee, kann ich mich nicht erinnern. Also er war halt selber die ganze Zeit so ein Hin und Her und von, auch so, alle sind neidisch auf dich, dass du mit mir redest. Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann red doch mit der da hinten, die wäre doch auch was für dich. Und dann sagt er so, hast du dich mal angeguckt? Du bist viel geiler als die und so ein Scheiß. Also irgendwie so komische Sprüche, wo ich denke, oh mein Gott, ey.
Ja.
Also wirklich, es war einfach nur lustig. Aber eigentlich sollte man sich mit sowas nicht abgeben, beziehungsweise echt fernhalten.
Ja, ich finde es auch immer voll schwierig, weil natürlich sagen so Leute vielleicht auch Sachen, die man gern hören mag. Aber wie du sagst, es gehört halt zu so einer Masche. Das ist nur so ein kleiner Teil des Ganzen. Und eigentlich ist es halt auch einfach scheiße, weil wie du jetzt auch sagst, ich meine, natürlich kann es irgendwie lustig sein und ich glaube, es gibt auch vielleicht bestimmte Leute, mit denen man dann auch auf einer Wellenlänge ist, die dann vielleicht auch den Spaß machen und sagen, haha, wir passen ja richtig gut zusammen, wir sind ein Match oder so. Mhm. Aber ja, wie du sagst, es gab ja dann mehrere Anzeichen an dem Abend von dem, dass der so eine Red Flag ist und es war nicht nur eine Sache und ja, ich finde es aber auch richtig schwierig, immer dann so ein bisschen einzuordnen.
Ja, das ist auch so, weil du ja wirklich von diesem Hoch bis Tief die ganze Zeit gedrückt wirst, aber da ich das schon kannte, war ich halt super froh, dass ich genau wusste, mit was du den auch kriegst und dass man das gar nicht an sich heranlassen soll oder irgendwie das ernst nehmen soll, was halt nicht immer der Fall ist. Also ich glaube, es ist schwierig für Menschen, die in toxischen Beziehungen stecken oder die halt Erfahrungen damit gemacht haben, da irgendwie das richtig einzuordnen, weil der natürlich ja auch leider Gottes gut aussah.
Ja.
Ja, also das gehört natürlich dazu, dass der irgendeinen Charme hat, der dich ja anzieht, leider. Sonst wird das ja gar nicht funktionieren, ne?
Ja. Und damit sind wir doch schon richtig im Thema heute. Vielleicht habt ihr es ja so ein bisschen erahnen können. Wir haben jetzt schon ein paar Mal das Wort toxisch verwendet. Und Wanni, du hast eigentlich gerade auch schon toxische Beziehungen gesagt. Aber tatsächlich ist das gerade unser Thema. Und ich muss auch sagen, dass man heute ja auch recht schnell erlebt, dass eine Beziehung oder auch ein Mensch so als toxisch betitelt wird. Und für mich persönlich stellt sich dann auch immer die Frage, was ist denn dann wirklich toxisch und was ist einfach nur eine Beziehung, die nicht läuft oder wo es jetzt gerade nicht passt. Mhm. Also wo wir gerade ja schon gesagt haben, es ist super schwer, das irgendwie einzuordnen. Und deswegen finde ich das geil, dass wir eigentlich mal so eine Folge dazu machen, weil wir das Thema dazu ja einfach faktisch erörtern und diesen Begriff toxisch wirklich auch mal, weiß ich nicht, auf den Grund gehen.
Ja, und du hast recht, weil man da wirklich differenzieren muss. Und deswegen haben wir auch wie immer eine Definition mitgebracht, die das erklärt. Also was bedeutet überhaupt toxisch in Beziehungen? Und zwar, toxische Beziehungen sind durch emotionale Abhängigkeit sowie subtile Formen der Gewalt geprägt. Manipulation, Demütigung, Kontrolle und Drohungen sind an der Tagesordnung. Sie treten nicht nur in Partnerschaften, sondern auch im Job, Freundeskreis oder der Familie auf. Aber in unserer heutigen Folge wollen wir halt auf jeden Fall auf eher Liebesbeziehungen oder romantische Beziehungen eingehen, beziehungsweise Dating, also so wie jetzt meine Anfangsstory, die war auch tatsächlich nicht ausgedacht. Also ich war da mitten in dieser Situation und dachte mir so, geil, ich habe Content für nächste Woche. Einfach so, danke.
So, hier an alle Hater, wir erfinden keine Stories, die sind wirklich alle wahr. Nee, wirklich nicht.
Also echt, das war einfach Highlight. Also danke dir für diese Folge.
Danke, Traummann, Zinker Smiley.
Ja, aber es ist natürlich ein sehr ernstzunehmendes Thema, denn in toxischen Beziehungen dominiert immer eine Person, während die andere sich unterordnet und emotional abhängig macht. Kontrolle, Abwertung und Egoismus stehen im Mittelpunkt, sodass Betroffene an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifeln. Also das finde ich voll das starke Argument, weil du wirst ja komplett manipuliert,
ja,
dass du dir auch selber gar nicht mehr traust, wenn du in dir selbst nicht gefestigt bist. Also ich hätte mich ja auch komplett von diesen ganzen Kommentaren komplett so, oh mein Gott, sieht das wirklich so und so aus? Bin ich wirklich so und so, ne? Das hätte mich ja komplett verunsichern können.
Ja, vor allem, wie du sagst, einerseits hat er ja mit Komplimenten um sich geschmissen, aber andererseits dich ja dann auch irgendwie nochmal, weiß ich nicht, abgewertet mit bestimmten Kommentaren. Und dann weißt du ja auch gar nicht, was du irgendwie glauben sollst, ne? Dann bist du so in einem Zwischenstatus mit, ja, einerseits sagt er so, boah, du bist die Geilste hier, aber andererseits kommt er wieder mit irgendeinem schäbigen Kommentar über mich. Und dann denkst du dir so, hey, what the fuck, was bin ich denn dann?
Ja. Und Experten sprechen in dem Zusammenhang von emotionalem Missbrauch tatsächlich. Und sowohl Männer als auch Frauen können betroffen sein. Wobei aber Frauen laut Schätzungen häufiger unter toxischen Mustern leiden. Sowohl in Liebes- als auch in Arbeitsbeziehungen.
Hätte mich jetzt nicht gewundert. Also
ja,
tatsächlich.
Ja, hätte ich jetzt auch so eingeschätzt. Mhm. Ja. Und ein Partner oder Partnerin hat dabei oft bestimmte negative Wesenszüge, die als dunkle Triade bezeichnet werden. Machiavellismus, Psychopathie und Narzissmus. Also da muss ich sagen, wir sind keine Therapeutinnen, sagen wir immer wieder. Aber aus der Erfahrung jetzt von dem Wochenende wäre der auf jeden Fall bei mir Typ Narzisst. Mit diesem kleinen Ego, sich halt runtermachen lassen.
Ja.
Direkt von einem Spruch wie, du bist voll klein. Ne, wo du halt weißt, du triffst den so quasi. Und dann halt einfach sich selber irgendwie groß machen, obwohl er innerlich halt gar keinen Selbstwert hat.
Ja.
Aber können wir mal eine separate Folge zu machen. Und Menschen mit diesen Eigenschaften neigen zu manipulativen, antisozialen Verhaltensweisen und einem Mangel an Empathie. Machiavellisten manipulieren strategisch, Psychopathen sind impulsiv und empathielos und Narzissten nutzen Schwächen ihrer Partner aus, um ihr Selbstbild zu stärken.
Also quasi auch dieses Kleinmachen, ne? Also wenn ich mein Gegenüber klein mache, bin ich natürlich größer dadurch.
Ja. Genau. Und wenn diese Eigenschaften stark ausgeprägt sind, wird eine gesunde Partnerschaft schwierig. Obwohl viele Menschen gewisse Züge der dunklen Triade haben, wird es bei einer dominanten Ausprägung von einer Persönlichkeitsstörung gesprochen.
Ich finde den Begriff dunkle Triade auch richtig krass. Also das erinnert mich so ein bisschen an so ein Mafia. Also Mafia-Clan, irgendwie sowas an der Art. Also ist schon sehr düster auch.
Ja, das haben wir ja aus einem Artikel von der Zeitschrift Psychologie Heute. Und ich fand das auch total irgendwie so ein bisschen angsteinflößend, muss ich sagen. Aber wenn du halt weißt, was das wirklich mit dir machen kann, weil ich ja selber mal in so einem narzisstischen, ich würde es gar nicht Abhängigkeitsverhältnis nennen, weil es wirklich zum Glück sehr kurz war, aber schon so, dass es mich so affected hat. Aber das ist einfach nur wirklich sehr, sehr schlimm.
Ja, kann ich ja irgendwie nachvollziehen. Ohne es jetzt jemals so erlebt zu haben, wo ich auch froh bin.
Ja.
Aber man kriegt es halt so ein bisschen im Umfeld mit. Aber für alle, ich meine, du hast ja jetzt schon auch ein bisschen den Begriff Machiavellismus auch erklärt. Und tatsächlich habe ich da so kurz noch mehr hingehört, weil ich war ja früher mal in einem Kunstleistungskurs während des Abis. Und auch wenn man mich jetzt wahrscheinlich voll auslachen würde, ich dachte erst so kurz, okay, dieser Niccolo Machiavelli ist irgendwie ein Künstler. Und dann wollte ich erst mal so googeln, so, hey, was hat denn Machiavelli, der Künstler, mit Machiavellismus zu tun? Und beim Googeln habe ich dann halt auch gesehen, okay, er ist gar kein Künstler, sondern er ist halt Philosoph. Das habe ich mir tatsächlich falsch gemerkt. Er hat sogar quasi im 16. Jahrhundert eine politische Theorie beschrieben, in welcher zur Erlangung oder Erhaltung politischer Macht jedes Mittel unabhängig von Recht oder Moral erlaubt ist. Und diese Art von Theorie haben sie dann eben nach ihm benannt, deswegen Machiavellismus. Und deswegen auch, wie du sagst, jemand, der eigentlich alles dafür tut und Recht und Moral über Bord wirft, um für sein eigenes, ja, Dasein irgendwie was zu machen oder zu profitieren und dabei eben auch andere niedermacht.
Ja, und das ist schon einfach eine krasse Persönlichkeitsstörung. Also, dass du dazu fähig bist, da muss schon einiges passiert sein. Und deswegen finde ich das auch cool, dass wir das mal hier behandeln.
Ja.
Dass sich halt Betroffene oder auch Leute, die andere kennen und so weiter, weil ich glaube, jeder kennt irgendwen, der in einer toxischen Beziehung steckt, oder?
Ja. Ich muss gerade grinsen. Also nein, damit meine ich weder Vanni noch mich, aber ja, also man kennt schon welche.
Ich bin in gar keiner.
Ich weiß, aber
zum Glück nicht in einer toxischen, besser in gar keiner als in einer toxischen.
Genau, ja, ja. Nee, aber ich meine, du hast schon recht und du hast ja auch vorher schon gesagt, dass vor allem auch die Leute, die so geringes Selbstwertgefühl haben, ne, und sich dann auch leicht anpassen oder auch Konflikte vermeiden, die sind natürlich auch besonders gefährdet, ne, von ja. so einer Person auch, weiß ich nicht, in ihren Bann gezogen zu werden. Aber es gibt natürlich auch Personen, die super schwierige Lebensphasen gerade durchleben oder vorher durchlebt haben, die nach Sicherheit suchen, nach Geborgenheit suchen und so Leute springen dann natürlich auch auf, ich sag's mal, toxische Menschen an, weil die ja erstmal vermeintlich vielleicht auch Halt geben können. Ne? Also ich meine, die Person sagt dann nicht wie du, lieber gar keinen als so einen, weil die Person sagt dann lieber bevor keinen, dann lieber so einen.
Ja, entweder so oder die Person nutzt dann ja sogar, wenn sie so moralisch hinterlistig ist oder einfach gar keinen moralischen Kompass hat, nutzt sie ja auch solche schwierigen Lebensphasen genau für sich aus, ne?
Ja.
Um dann da zu sein und als Retter dazustehen. Und wir benutzen jetzt hier, glaube ich, schon eher so die männliche Form, weil es einfach irgendwie häufiger so ist. Aber ihr könnt euch gerne beides denken natürlich. Aber genau, ich finde irgendwie, dass das dann natürlich noch mehr Angriffsfläche bietet und ich mir schon vorstellen kann, dass solche Persönlichkeitstypen genau nach solchen Schwächen, nenne ich es mal, ja. in so einer Lebensphase, dich attackieren sozusagen, ne?
Ja, ist ja so. Also vor allem auch, weil sie dir ja auch immer vorleben können, dass sie dich gerettet haben. Also bist du denen ja für immer ja. was schuldig. So, wow.
Mhm.
So, deswegen musst du alles für mich tun.
Ja, und ich glaube auch selbstbewusste Menschen können dem ja verfallen. Also ich würde mich jetzt nicht per se als quasi schon, jetzt, mein Selbstbewusstsein ist nicht ultra hoch, aber ich kam ja aus einer gesunden Beziehung vorher und bin dem dann trotzdem so verfallen, ja. sag ich mal. Und klar, sage ich jetzt irgendwie auch, ich habe das gesehen irgendwann zum Glück und bin da raus und bin jetzt froh drum, aber es ist einfach, kann jeden treffen. So.
Ja, ich finde aber auch, dass ganz oft das Umfeld solche Warnsignale viel eher sieht als die Person dann in dieser toxischen Beziehung. Und zu Beginn, finde ich, wird sich dann auch von so Personen erstmal alles schön geredet und auch gar nicht mehr so auf das Umfeld gehört. Also ich finde es immer super schwierig, dem oder der Betroffenen dann auch wirklich weiterhelfen zu können, weil man dann auch ganz oft auf Unverständnis trifft.
Ja, komplett. Also so habe ich auch das Gefühl, weil die Person so tief da drin steckt und sich wahrscheinlich schon so sehr manipuliert hat lassen, dass das, ich würde nicht sagen unmöglich ist, aber sehr, sehr schwierig ist. Und da gibt es natürlich auch gewisse Anzeichen von so einer toxischen Beziehung. Und da spielen halt sehr, sehr viele Faktoren mit rein, die halt das Wohlbefinden oder auch die Selbstwahrnehmung komplett beeinträchtigen können. Und so gewisse Red Flags oder Warnsignale, die oft auch übersehen werden, sind zum Teil, dass halt so Streit- und Meinungsverschiedenheiten ja eigentlich ganz normal sind, ne, in Beziehungen, das ist ja klar. Toxische Muster können sich halt genau in diesen Situationen einschleichen. Und anfangs wirkt halt auch mancher Manipulation und Kontrolle so ein bisschen harmlos. Also, dass man sagt, ja, der ruft mich halt einfach 20 Mal am Tag an. Oder wenn ich unterwegs bin, ruft er mich halt an, weil der sich Sorgen macht oder so. Wo man halt ein bisschen unterscheiden müsste zwischen, was ist da noch normal und was ist wirklich Sorgen machen. Weil warum sollte ich mit meinen Freundinnen essen gehen und dann von meinem Partner alle 5 Minuten angerufen werden oder
ja,
ne, so Sachen.
Ich glaube, dass die auch ganz oft anfangen, so ein bisschen begründen, ja, das ist auch, weil ich an dich denke, weil ich dich vermisse. Und ich meine, das will man ja auch hören. So, ja, keiner denkt sich erstmal so, dass du von deinem Gegenüber hören willst, ja, okay, ciao, hab eh keinen Bock auf dich, viel Spaß dir. Ja. So ja. Weißt du, aber die nutzen das halt aus, weil wie du sagst, also wenn ich jetzt mit dir abhänge, ich meine, wir waren ja letzte Woche auch in Köln und würde da mein Partner jede 5 Minuten anrufen und fragen, was macht ihr jetzt gerade, wo seid ihr gerade? Nein?
Oh Gott, ja. Aber das genau das, was du gerade beschrieben hast, so dieses anfängliche, du bist so toll, du bist meine Traumfrau. Wie der Typ. ich habe noch nie so jemanden wie dich kennengelernt. Und das halt wirklich, man direkt mit dieser komplett überschwänglichen Liebe beschüttet wird. Also das sogenannte Lovebombing, was, glaube ich, schon mal viele gehört haben oder auch so ein Begriff ist, der so in Social Media kursiert und so. Was aber einfach eines der Warnsignale ist, dass eben man direkt am Anfang, also die Person kennt mich ja gar nicht. Ich habe lustigerweise gestern so ein witziges Reel dazu gesehen, weil einem das ja natürlich dann immer direkt wieder eingespielt wird. Und dann war da so, naja, ich zweifle eigentlich gar nicht daran, dass sich eine Person nach 10 Minuten in mich verlieben kann, weil ich so toll bin. So, weißt du, so war halt so der Tenor so, ja, aber warum, ich übersehe das halt voll, weil ich mir denke, ja klar verliebt die sich in mich, weil ich einfach eine tolle Person bin.
Oh mein Gott, aber das wäre wirklich ich, weil ich sag dir doch auch immer wieder, dass ich so ein bisschen diesen Twist mit so Lovebombing habe. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe das irgendwo weiter unten im Skript, aber es ist mir jetzt egal. Und zwar, weil ich denke mir auch, wenn ich jetzt irgendwie in der Dating-Phase bin und ich will ja auch Komplimente hören und keine Ahnung, also ich verteile dann auch Komplimente. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich direkt nach 10 Minuten gesagt habe, du bist mein Traummann. Also daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber ich denke mir erstmal so, jeder will doch so ein bisschen dieses Märchen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar. Und es ist ja genau das Schlimme, dass du das ja natürlich hören willst. Jeder will sowas hören, aber kann ja nicht sein, dass der nach 5 Minuten das schreibt und dann auch noch mir sagt.
Ja.
Und gleichermaßen dann aber sagt, guck mal, das ist meine Ex-Freundin und dann irgendwie mir deren ihr Instagram-Profil zeigt. Und ich mir auch denke, was soll das? Soll ich jetzt, und dann soll ich das angucken und so denken, oh, die ist aber auch total gut aussehen. Oder irgendwie so, weißt du, so dieses, wer macht sowas? Was soll das?
Hä, wie strange ist das denn?
Ja, komplett am Arsch war das. Also ich, deswegen.
Hallo, also ich würde jetzt gerne auch mal so eine Umfrage machen. Leute, zeigt ihr irgendwem euren Ex? Also, wenn ihr jetzt einen kennenlernen wollt oder also, eine kennenlernen wollt.
Als ob ich dann, das ist doch so, das ist doch wirklich Red Flag hoch 10. Da lerne ich jemanden kennen, rede eine halbe Stunde mit der Person und zeige dann irgendein Bild von irgendeinem Typen, mit dem ich mal was hatte und sage, guck mal, der sieht voll gut aus. Das ist mein Ex-Freund oder das ist wer sonst wer. So, was?
Sau
wen
komisch.
Interessiert's? Also ich, das war mir ja schon bewusst, deswegen alles gut. Aber noch so ein Warnsignal, was, glaube ich, auch richtig hart ist, ist auf jeden Fall Gaslighting. Und zwar so Sprüche wie, du übertreibst nur oder wenn jemand halt was fragt, wieso er oder sie halt zum Beispiel am Handy hängt oder sowas, ne? Dann kommt sowas wie, ja, wieso, bist du eifersüchtig oder was? Also es wird dir alles umgedreht,
sodass
immer du schuld bist und deine Emotionen gar keinen Platz haben.
Ja,
also
oder auch
sowas
sind.
Wie, genau, auch sowas wie, hä, das habe ich nie gesagt. Du machst das und das und so weiter. Auch sowas wie, wegen dir stand ich eine Stunde, um Wasser zu holen. Bro, ich habe dich nicht danach gefragt, so.
Gell? So super wegen dir. Keine Ahnung, was der sich in seiner Welt eingebildet hat, aber du warst da schon weg. So, was wegen
also,
dir?
Ach, schlimm. Aber das ist halt genau sowas, dass man halt immer denkt, man ist selber schuld und der andere trägt halt keine Schuld, weil der natürlich auch keine Verantwortung übernimmt für das Verhalten.
Ja, wie denn? Der Mensch ist ja, also er oder sie ist ja perfekt und das Gegenüber ist ja immer an allem schuld.
Ja.
So, wie denn bitte?
Und was wir schon gesagt haben, das ist halt dieses ganze Kontrollverhalten. Also wenn man das erlebt, dass man ständig gefragt wird, wo bist du, mit wem schreibst du oder gib mal dein Handy oder so. Sowas finde ich ja absolutes No-Go, irgendwelche Handys zu kontrollieren. Und wenn halt auch dein Partner oder Partnerin halt Sachen verdreht oder Tatsachen verdreht, um dich halt komplett zu verunsichern, also das ist ja pure Manipulation.
Ja.
Dann auch ein weiterer Punkt, dass man halt irgendwie so oft nachgibt, also um Streit halt zu vermeiden, als, ich sag mal, als Opfer.
Ja.
dann auch, wenn du dich halt schon für Dinge entschuldigt hast, die du gar nicht getan hast.
Oha.
Nur damit halt der Streit nicht weiter eskaliert. Und was ich ganz irgendwie einen schlimmen Punkt finde, das so zu fühlen, also kann ich mir vorstellen, so dieses Schweigen als Bestrafung von der toxischen Person, sage ich mal, dass halt mit Schweigen das Gefühl vermittelt wird, ja, du hast was falsch gemacht und ich bestrafe dich jetzt und ich rede nicht mit dir darüber.
Boah.
Und du drehst dich halt im Kreis und fragst dich, was du getan hast, obwohl du wahrscheinlich gar nichts getan hast.
Ja.
Ja.
Boah, schwierig. Ich muss schon sagen, es erinnert mich tatsächlich an einige Personen, wo ich auch einen Haken dran machen kann, die aber zum Glück nicht, also jetzt mein Umfeld sind, sondern halt leider eher Anhängsel waren oder sind von Leuten aus meinem Umfeld. Und ich finde es schon richtig hart, weil auch wie du sagst, letztendlich gehen die ja auch mit so einer selbstbewussten Art in diese Schuldzuweisung, in dieses, du sagst alles falsch, dass die Person ja dann am Ende auch komplett bekloppt wird. Am Ende glaubt die sogar noch, dass sie, wie du sagst, irgendwas getan hat, ohne es getan zu haben.
Ja, und die Person natürlich durch dieses Manipulative und dieses wahrscheinlich noch zu sagen, ich bin so wegen dir.
Mm.
Wie du sagst, also am Anfang so, man ist in einer schwierigen Lebensphase und die Person kommt und am Ende wird es dir aber dann vorgehalten.
Ja.
Ich habe das gemacht wegen dir, ich bin so wegen dir. Und dieses ständige On-Off, jeder kennt ja irgendwie so Leute, die ständig in so On-Off-Beziehungen sind, wo ich mich auch frage, also weiß ich nicht.
Ja.
Es hat nicht immer was mit toxisch zu tun, aber kann auch eines der Muster sein. Und natürlich fühlt man sich dann halt, dass man nie genug ist, komplett, du zweifelst ja komplett an dir. Also du beginnst halt auch in deiner Wahrnehmung, glaube ich, zu zweifeln. Und ich glaube, das kann dich richtig im Kopf einfach komplett
auseinandernehmen.
Dann, was ich auch schon finde, ist, dass sich dein Partner halt auch vor anderen runtermachen kann oder dich halt runtermacht. Und es kann auch subtil sein, was halt hart ist. Und auf der anderen Seite wieder so dieses in den Himmel loben. Und durch dieses Ganze, es geht von 0 auf 100 und am Anfang ist der oder die eben super lieb, kann natürlich die Stimmung auch auf einmal von 0 auf 100 kippen. Und so sollte das ja nie sein. Also, dass am Anfang die Person super liebevoll ist und auf einmal schwanken halt die Gefühle. Und das Opfer ist natürlich dann auch so zwischen Vertrauen, aber auch irgendwie entsetzt sein und es nicht glauben können.
Ja.
Und die oder der Betroffene hat dann auch das Gefühl, okay, es wird vielleicht besser oder man hat diese Hoffnung, es wird besser, aber es wird nicht besser, weil sich diese Muster halt ständig in dieser Beziehung wiederholen.
Ja, voll. Ja, vor allem, du hast ja auch schon gesagt, so dieses ständige On-Off und auch diese ganzen Stimmungsschwankungen, das ist ja super dynamisch. Also dynamisch im schlechten Sinn. Also du kannst dich ja dann eigentlich gar nicht mehr sicher sein als Betroffener oder Betroffene, ob heute ein guter Tag ist, ob ein schlechter Tag ist, ob ein guter Moment da ist, ob die Person jetzt dich doch wieder verletzt und geht und dann irgendwie übermorgen wieder auf der Tür steht und dir die Liebe schwört. Und ich finde, das ist ja super anstrengend, weil du ja permanent irgendwie Angst hast, also diese Angst hast, die Person zu verlieren, aber gleichzeitig auch irgendwie so denkst, okay, eigentlich will ich die Person vielleicht auch gar nicht mehr, weil sie mich kaputt macht, aber du bist halt permanent doch dann auch nur noch damit beschäftigt. Ich frage mich, wie willst du denn dann zum Beispiel noch eine Arbeit nachgehen, mit Freunden irgendwie abhängen oder so, wenn so ein riesen Konflikt in deinem Leben besteht, der dich ja dann auch komplett fertig macht.
Ja, und es gibt auch das Muster, dass du dann anfängst, eben aus den Gründen, deinem Partner auch alles von deinem Tag zu erzählen, um genau so Vorwürfe halt zu vermeiden.
Mhm.
Also wie du sagst, du bist ja ständig damit beschäftigt und irgendwie hast du halt ein komplettes Abhängigkeitsverhältnis. Und ich glaube, für Menschen, die das nicht erlebt haben, da drin zu stecken in dieser Dynamik, ist es sau schwierig nachzuvollziehen, dass du natürlich von der Person gar keine Stabilität bekommst. Wie du sagst, es ist eine reine Achterbahnfahrt. Zum Teil werden die ja auch von ihren Freunden oder Familie isoliert, was das Ganze noch schlimmer macht, weil du dann gar kein Feedback mehr bekommst. So von außen, ne, die dir sagen, hast du mal drüber nachgedacht zu gehen oder das, ne?
Ja,
weil es einfach, du so in dieser Dynamik bist und von außen gesehen, es ist so einfach zu sagen, sag mal, verlass den doch oder verlass sie doch, die tut dir nicht gut und so weiter oder der. Und das ist aber, glaube ich, wenn man das noch nicht erlebt hat, kann man das nicht nachvollziehen, wie krass das ist. Wie krass du daran hängst, dass die Person bei dir bleibt oder dass diese Person trotzdem die ist, die du halt liebst. Also da hängen ja so viele Faktoren mit drin.
Ja, ja, weil du ja auch schon gesagt hast, dass man sich ja letztendlich selbst die Schuld gibt, dass die Person jetzt vielleicht auch mies drauf ist, weil man sie ja dazu gebracht hat und es ja nicht die Person ist. Und wie dankbar man doch sein kann, dass die Person noch immer wieder zu einem kommt, obwohl man ja so schlimm ist.
Genau.
So, weißt du, und dann kriegst du ja nie wieder irgendwen anders, weil es genau die Person mit dir aushält. Und dann denke ich mir so, wenn du diese Abhängigkeit drin bist, ja, ciao. Also, dann kannst du ja nicht einfach gehen.
Sehr schön. Also, es ist sehr hart.
Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass in so toxischen Beziehungen tatsächlich auch diese Drohung gedroppt wurde. Also, wenn der oder die Betroffene tatsächlich mal den Mut gefasst hat, auch mal anzusprechen, dass sie vielleicht gehen möchte, dass es irgendwie mit beiden nicht funktioniert, dass dann dieser Satz kam, aber ich kann ohne dich nicht leben. Wenn du gehst, muss ich mir was antun. Und also da springe ich ja wirklich im Dreieck, weil ich finde, das ist das Schlimmste, was du als Scheißperson einer Person antun kannst, weil du
ja komplett
dem anderen diese Schuld auf die Last legst, wenn du mich verlässt, wenn du es bloß wagst, dann tue ich mir was an und mit dieser Schuld musst du für immer leben.
Ja,
und natürlich geht dann so eine Person nicht, auch wenn es nur reine Manipulation ist.
Ja, ja, das ist wirklich super hart. Deswegen, wir kommen natürlich auch später darauf, wie man sich da Hilfe holen kann, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel in so einem Punkt wiederfindet, weil es natürlich super schwierig ist. Aber das ist, glaube ich, so Endgame bei dem Satz. Also das wäre für mich zumindest so, das ist absolut hart.
Ja, ich finde es ganz, ganz schlimm. Mir wird da auch ganz schlecht, weil ich mir so denke, wie kannst du so asozial sein? Wie kannst du so assi sein, das einem so aufzubürden?
Kann man nicht verstehen.
Nee.
Kann man natürlich nicht von so einer manipulativen Sichtweise.
Ich meine, da würdest du, wenn du so einen Satz bekommst oder ich auch, da würden wir auch sagen so, laber jetzt nicht so einen Scheiß. Ich gehe trotzdem. Natürlich wird man, glaube ich, noch mal kurz überlegen. Wahrscheinlich wird man dann auch sagen, okay, man mobilisiert vielleicht dann auch so die Eltern oder wen auch immer, falls was eintreten sollte. Aber so Leute, die ja wirklich komplett abhängig davon sind, die würden dann sagen, okay, der tut sich auf jeden Fall was. Oh Gott, ich kann das nicht machen. Ich bleib jetzt.
Ja, ja, klar, eben. Und ich glaube, wenn wir in so einer Beziehung wären, dann steckst du da schon drinne.
Ja.
Dann kannst du jetzt gar nicht wie von außen sagen, ja, oh Gott, du tust dir was an, ich gehe jetzt trotzdem so, ne?
Ja.
Wie wenn man jetzt von außen sagt, wenn wir jetzt so Leute kennen, der tut sich nichts an, der labert nur Müll, der tut dir eh nicht gut, verlass den, bla bla bla, aber es ist einfach nur hart. Und wie ich am Anfang gesagt habe, warum ist es denn dann trotzdem so, dass man sich da irgendwie zu so Beziehungen und zu Leuten hingezogen fühlt und trotz allem, auch wenn ich klar wusste, was der macht, zum Beispiel an dem Wochenende, und was der sagt, ist alles totaler Scheiße. Trotzdem war das so ein Game, was so ein bisschen anziehend war.
Ja.
Also es war ja trotzdem so, ja, okay, der macht ja, also der hat mich ja nicht komplett beleidigt oder so, aber so ein bisschen so, warum steht man da trotzdem drauf? Also ich sag jetzt nicht ich, weil ich habe da wirklich nichts mit, wo ich nur klar.
So analysieren wir dich jetzt gleich, oder wie?
Ja, ja, nee. Aber warum springen Menschen im Allgemeinen denn auch überhaupt auf sowas an? Weil mit einem normal rationalen Verstand sagst du doch, Alter, renn weg.
Ja, eigentlich schon. Aber ich meine, du hast ja vorhin schon einen guten Punkt gesagt, dass halt zum Beispiel sehr oft auch diese vertrauten Muster aus der Kindheit einen großen Anteil daran haben.
Das habe ich auf Podcast gesagt.
Echt?
Ja.
Egal, jetzt ist es auch im Podcast. Dass du es vorher gesagt hast. Aber dann natürlich auch nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen. Ich meine, wir kennen das ja alle. Es gibt ja auch diese Begriffe, ne, Daddy-Issues, Mommy-Issues und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und es gibt einfach auch Menschen, die sich oft unbewusst Partner raussuchen, die sich halt auch in ihrem Verhalten sehr zu den Eltern ähneln, weil es ihnen sehr vertraut erscheint. Also auch wenn natürlich das Verhalten super toxisch ist, kennen die Kinder oder beziehungsweise die Menschen, diese Verhaltensmuster und sagen sich, okay, das Muster ist ja vertraut, damit kann ich umgehen. Und ja, zum Beispiel neigen dann auch Kinder suchtkranker Eltern eher dazu, dass sie auch später sich einen Partner suchen mit ähnlichen Problemen, weil sie es halt einfach nicht anders kennen.
Ja, das finde ich macht halt voll Sinn, weil man dann schwer vorwerfen kann, ja, warum rennst du zu dem? Weil sich das andere Leute halt nicht vorstellen können, die eben solche Eltern nicht hatten. Dass du zum Beispiel immer um die Aufmerksamkeit kämpfen musst oder so dieses Lovebombing-Phänomen ist ja auch sowas, dass du halt am Anfang diese ganze Zuneigung bekommst, die du vielleicht auch gar nicht von deinen Eltern hattest oder du hattest die auch nur in Maßen und ja, dann wurdest du wieder ignoriert. Und das ist ja genau dieses Game, das es aber auch dann schwer macht am Anfang. Ja, der hat ja gesagt, er liebt mich und der hat ja gesagt, ich bin seine Traumfrau.
Ja.
Und jetzt wird er wieder kalt, aber er hat ja vorher die anderen Sachen gesagt. Das heißt, er liebt mich ja.
Ja.
Macht ja gar keinen Sinn für dich in deinem Kopf. Das geht ja gar nicht.
Nee, null. Eigentlich macht es ja, wie du sagst, mit einem gesunden Menschenverstand halt gar keinen Sinn. Er sagt A, macht B. Also irgendwann sollte halt beides mal matchen. Also entweder sagt er Scheiße und macht Scheiße, dann ist das auch klar. Oder er sagt tolle Sachen, macht tolle Sachen, dann ist auch klar. Aber wenn halt permanent A super ist und er verhält sich aber nicht, oder sie natürlich, dann wird es halt schwierig.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen finde ich es sehr interessant mit diesen Kindheitsmustern, dass man quasi ein bisschen vielleicht so eine Erklärung hat, die man aber selber dann aufarbeiten sollte. Warum fühle ich mich zu solchen Menschen angezogen? Weil ja voll viele immer sagen, oh, ich gerate immer an die Falschen. Ja, warum? Weißt du, so.
Ja.
Also, klar kannst du das ein, zwei Mal machen. Habe ich ja auch gemacht. Aber jetzt würde ich sagen, nie wieder. Als ob. Also, niemals würde ich mir jemals wieder so einen Kopf vergeben, um mir irgendwie sowas anzutun.
Ja.
So eine Instabilität, so ein Up and Down, Niedermachen, Manipulation. Das ist total krass. Ich will gar nicht wissen, wie sich Leute fühlen, die länger in solchen Sachen stecken.
Ja, da haben wir auch schon wieder das, wie wir es immer sagen, für manche scheint es total irrational. So wie wir jetzt irgendwie mit Panikattacke oder Zwangsgedanken, wo die sich so denken, okay, Junge, wo ist dein Problem? Dann geh halt mal essen und ja, geh dann aufs Klo oder was weiß ich. Und so sagen wir halt auch, okay, crazy, wir würden uns niemals mit so einer Person irgendwie dann wirklich einlassen.
Ja, hab ich ja.
Ja, aber du, ich aber muss auch schon sagen, ich finde, ohne dich natürlich hier mal wieder loben zu wollen, finde ich, du bist schon auch trotzdem ein anderer Typ. Ich weiß auch nicht, ob das auch so ein bisschen durch die Therapie kam oder kommt oder was weiß ich, weil du auch reflektiert bist. Ich finde schon, du hättest dich auch verarschen lassen können, hast du aber nicht. Und ich hab dir auch immer gesagt, auch wenn eine andere Freundin von dir immer schon direkt irgendwie alles erkannt hat, ich schwöre dir, ich wäre genauso wie du, hätte ich auch weitergemacht. Weil ich mir dann erstmal so denke, ja komm, will, also du kannst ja nicht permanent nur vom Schlechten in einer Person ausgehen. Du musst ja anfangs, da haben wir halt schon wieder, dass dieses Vertrauen reinbringen und der Person irgendwie schon so ein bisschen glauben. Aber irgendwann, wenn sich Sachen häufen, hast du halt auch die Handbremse gezogen. Und ich finde, das machen dann halt Leute, die einen Hang dazu haben, an solche Leute zu geraten, halt nicht.
Ja, ja. Weil der Typ ja trotzdem so am Ende war, so, wir können ja in Urlaub zusammen und so, wo ich so denke, oh mein Gott,
Scheiße.
Komplette Abhängigkeit von dem, so was. Und das Lustige ist, nicht lustig, aber ich war ja dann in der Therapie so ungefähr zur gleichen Zeit, hatte ich noch so ein paar Sitzungen und hab der davon erzählt. Ist ja mittlerweile schon 2-3 Jahre her oder so, keine Ahnung. Aber hab der ja davon erzählt und hat sie gemeint, als sie da und da den Satz gesagt haben, den er gesagt hat, hat sie schon gedacht, kompletter Narzisst.
Krass. Können wir einfach immer Psychotherapeuten beim Daten mitnehmen?
Ey, I wish. Die würden direkt sagen, weiß ich nicht.
Ey, wir sollten so eine App rausbringen. Irgendwie so nicht matchen nur auf Optik, sondern auch einfach am Ende, keine Ahnung, ob das so ein Gestörter oder ein Gestörter ist. Also jetzt natürlich nicht abfällig gemeint, aber ich meine, du willst ja nicht mit einem Narzissten matchen auf Tinder.
Nee, ey. Aber ich glaube wirklich, dass man das merken kann. Also rückblickend hätte ich das auch selber merken können, bin ich ehrlich. Ich war ja in der Situation, klar erzähle ich auch nicht, der hat gesagt, ich stehe auf Blonde und du bist nicht blond. Also damals war ich ja nicht blond.
Oh mein Gott, ne? Ey, ohne Scheiß, du erinnerst mich an, also nicht du, sondern das, was du gerade erzählst, 1:1 diese Person. ich werde gerade so aggressiv.
Ja, und das macht einfach nur, also heutzutage denke ich mir, ach du Scheiße, wirklich, wow. Ich meine, ich habe daraus gelernt, was heißt, bereue es nicht, ich kann es nicht ändern. Ne? Und ich sehe ja immer so, okay, ich gucke immer, dass ich da was rausziehen kann. Und das habe ich ja jetzt auch, weil sonst an dem Samstag wäre ich wahrscheinlich wieder drauf reingefallen. Ich habe nämlich eine Freundin und die verfällt immer an so ganz, ganz komische, todeskomische Menschen, wo ich immer sage, ey, du kannst schon von Weitem sehen, von deinen Erzählungen, dass es nichts wird. Ja. So, ne? Und dann, was sie zu mir, ich habe es der dann erzählt, weil wir haben uns danach nochmal gesehen, an dem Abend noch. Dann habe ich so gelacht und habe das so erzählt, diese Story. Und dann sagt sie so, ja, aber die sind meistens voll gut im Bett.
Oh nein.
Und ich denke mir so, Alter, das hat doch gerade gar nichts damit zu tun. Und am Ende, wenn man noch mit solchen Leuten sich einlässt, ciao. Du bist komplett am Arsch.
Ja, ja. Also, so einmal die Eintrittskarte, nee. So, weißt du, und dann
bist du nie wieder da. Da war ich auch so, oh, ich weiß, du hast auch Probleme. Und ich habe ihr schon so oft gesagt, das weiß sie auch selber. Aber ich habe echt so oft gesagt, dass so ein Satz ist schon, es kann nur von dir kommen, dass ich dir so eine Story erzähle und deine einzige Antwort darauf ist, der ist bestimmt gut im Bett.
So was? Shame on you, falls du mal unsere Folge endlich hörst.
Ja, wirklich, ja. Kurze Side-Story dazu.
Ja. Aber was ich super interessant finde, weil wir hatten ja schon gesagt, ja, so Leute haben ja oft ein sehr geringes Selbstwertgefühl, die auf so toxische Leute reinfallen. Und irgendwie habe ich nicht dran gedacht, also in der Recherche haben wir auch rausgefunden, es gibt so einen Self-Verification-Effekt, also wer eben ein geringes Selbstwertgefühl hat, fühlt sich auch oft von Menschen angezogen, die dieses Selbstbild bestätigen, also auch wenn sie einen schlecht behandeln. Ich habe halt eigentlich eher gedacht, dass sie da so voll drauf reinfallen, weil sie trotzdem dieses extreme Love-Bombing bekommen und erstmal so denken, oh mein Gott, endlich einer, der mich geil findet, so in die Richtung. Aber zeitgleich macht er sie ja auch wieder runter und stimmt schon, du hast ja auch schon gesagt, es gibt ja dann immer den Schlag von Leute, die immer auf denselben Schlag von anderen Leuten reinfallen und immer wieder dieselben Probleme haben und wahrscheinlich, ja, kommen sie mit so Leuten eher damit zurecht, weil sie ja sowieso denken, sie sind scheiße und dann jemanden haben, der das permanent bestätigt und dann auch in so einem Teufelskreis gefangen sind.
Ja, voll. Hört sich total komisch an, wenn man das so sagt, ne?
Ja.
Weil man dann so denkt, hä, warum? Du willst doch jemanden, der dich supportet. Du willst doch jemanden, der dich gut findet, der dich wirklich gut findet und dich runtermacht. Aber das ist ja genau diese mentalen Probleme, die man halt nicht immer nachvollziehen kann. Einfach, ist einfach so.
Ja. Und was ich auch sehr unterstützen kann, auch nicht in eigener Erfahrung, aber natürlich aus meinem näheren Umfeld, Menschen mit Verlustängsten geraten eben oft an Partner mit Bindungsängsten. Also während die einen klammern, ziehen sich die anderen zurück. Und das ist natürlich eine Dynamik, die auch beide Seiten theoretisch verstärkt. Natürlich aber dann für den Betroffenen bei einer toxischen Beziehung halt auch ziemlich scheiße ist. Weil wir hatten es ja vorher schon gesagt, diese ganze Dynamik mit, ja, irgendwie an dem Tag ist alles scheiße und man ist schuld dran, die Beziehung ist katastrophal und ich verpiss mich jetzt. Und wer weiß, was die Person dann macht. Und nach 3 Tagen steht die wieder mit einem riesen Blumenstrauß vor der Tür und sagt, du bist meine Traumfrau oder mein Traummann. Ja. Und ja.
Also es kann ja sehr, sehr viel in einem triggern, was einem auch gar nicht bewusst ist, manchmal. Deswegen vielleicht sind ja da so ein paar Sachen dabei, auf die man achten kann. Und dementsprechend sind natürlich die Folgen für die Opfer toxischer Beziehungen immens. Also psychisch ist ja auch komplett, wenn du zum Beispiel einen Partner, also Narzissten als Partner hast. Solche Menschen leiden häufiger unter Angstzuständen und Depressionen.
Ich finde auch, dadurch, dass du ja niedergemacht wirst, also auch vom Aussehen und so, kannst du ja auch in, weiß ich nicht, zum Beispiel auch in, wie heißt das, in eine Essstörung oder so, wenn der ja permanent sagen würde, irgendwie, ja, du stehst eigentlich auf total skinny und selbst wenn du schon schlank bist oder so, kann der dich ja da in sowas reintreiben. Oder wenn der dann sagt, ja, ich stehe eigentlich auf kurvige und du bist mir viel zu dünn, dann, dass du in so eine Fresssucht oder so kommst. Also ich finde das nimmt ja dann auch schon so an, Ausmaße an.
Ja, also ich habe ja selber schon gemerkt, obwohl das nur so 2-3 Monate war, was eigentlich nichts war, also nicht lang von der Zeit. Und trotz allem habe ich mich dann ständig mit anderen auch verglichen und so. Boah. Und da fängt es ja schon an. Das, wie du sagst, ist, war jetzt nicht essstörungsmäßig, aber das kann ja auch schon an, egal welche Auswirkungen von, ich vergleiche mich und denke, dass ich mich ändern muss, weil ich nicht gut genug bin.
Mhm.
Und das sind ja genau diese psychischen Folgen, die dich ja auch wieder, es hängt dann ja alles ein bisschen mit zusammen, mit, klar kriegst du dann Depressionen oder Angstzustände, weil wenn du nicht zufrieden bist mit dir und ständig unter diesen Manipulationen hängst, es kann ja auch körperliche Auswirkungen haben dementsprechend. Also Psyche kann ja auch auf den Körper schlagen, dass du dann irgendwie eher anfälliger bist tatsächlich für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und dein Immunsystem auch einfach geschwächt ist. Und klar, Selbstwertprobleme haben wir schon jetzt oft genug angesprochen, dass du einfach durch ständige Manipulation und Kritik einfach zu Selbstzweifeln neigst, Schuldgefühlen, Scham und dementsprechend durch all das, was wir vorhin schon gesagt haben, ist halt, dass du halt schon so ein geringes Selbstwertgefühl hast, auch eine Trennung total schwierig, weil das so schwierig ist, sich aus diesem Gefüge und aus dieser Dynamik zu lösen, wenn du ja von dir selber gar nicht überzeugt bist und dein Selbstwert so niedrig ist, dass du ja gar nicht glaubst, ich bin doch eine tolle Person, ich verdiene doch was Besseres.
Ja.
Weil du ja gar nicht so denken kannst, leider, durch diese Kontrolle, Manipulation und so weiter.
Ja, die Person denkt dann erst recht, ich bin so eine Scheißperson, deswegen verdiene ich auch Scheiße.
Entweder so unterbewusst, glaube ich, oder du denkst halt, ja, ich finde eh nichts Besseres, weil der Typ dich dann wieder lovebombt oder sonst was. Und klar ist, selbst wenn man es schafft, sich zu trennen, ne, das habe ich selber an mir sogar gesehen, sind diese Verhaltensmuster und diese Abwehrmechanismen, die halt zukünftige Beziehungen belasten können, auch noch da. Also man trennt sich nicht von einem Narzissten und dann gehst du einfach da raus und spazierst zur nächsten Beziehung oder Dating und hast dann keine Probleme. Ja. Also ich habe dann zum Beispiel gemerkt, das ist wirklich nur klein, weil wie gesagt, es war nicht lange und der Typ hat nicht mal in Deutschland gelebt. Deswegen, zum Glück war der Abstand halt da.
Zum Glück.
Ja. Und deswegen ist es halt auch, dass ich dann gemerkt habe, so zum Beispiel beim Daten, so ein Typ hat mir so sein Handy gezeigt mit irgendwie Bildern von seinem Hund oder sowas. Und dann habe ich halt ernsthaft, mein erster Gedanke war, boah krass, der zeigt mir einfach sein Handy.
Was?
Wo ich heutzutage denke, Alter, das ist das Normalste der Welt, so, das ist doch nichts, wo man applaudieren muss. Aber durch diese Manipulation, weil der immer so war, nee, ich kriege keine Nachrichten von anderen. Bist du eifersüchtig oder was? Bildest du dir ein und diese Sprüche furchtbar?
Deswegen, ekelhaft.
Sauwiderlich, wirklich, es ist schlimm. Also es wünscht man einfach keinem. Und es ist auch die Frage, ob so toxische Beziehungen und Dynamiken heilbar sind, dementsprechend. Wenn man halt sagt, man nimmt das so ein bisschen mit, ne?
Ja. Egal, was du rausrecherchiert hast, 100% no. Also du meinst schon,
nicht heilbar.
Nee, also eine toxische Beziehung, die besteht. Also jetzt nicht mich selbst, sondern wirklich eine Beziehung, die toxisch ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, genau. Also toxische Beziehungen zerstören halt komplettes Vertrauen über die Zeit. Also in der Dynamik ist es kaum möglich, da das wieder aufzubauen. Dann auch, dass man sagt, ich ändere mich und bleib bei mir, bla bla bla. Ist selten der Fall, dass dann tatsächlich der toxische Part eben ein sich zeigt und sich ändert. Und dementsprechend sind auch sowas wie Paartherapien fast aussichtslos, weil eben die Persönlichkeitsstörung dazu führt, dass ein Narzisst sich nicht ändern will. Also es ist sehr schwierig. Und ich sage das auch wieder, nicht weil ich eine Therapeutin bin, sondern weil ich das von meiner Therapeutin so gehört habe, dass sie gesagt hat, es ist sauschwierig. Weil das einfach das Grundproblem eines Narzissten ist, dieses Ego-Problem. Der würde ja niemals zugeben, ich bin manipulativ und habe keine Moral, so mäßig.
Nee.
Sondern das ist ja das Grundproblem. Und deswegen ist es fast nicht möglich, leider. Und deswegen ist halt Trennung tatsächlich oft der beste Weg und die beste Entscheidung, um halt euren seelischen und mentalen Frieden damit zu finden und loszulassen. Und auch mit der Unterstützung natürlich von Freunden oder Familie und auch professionelle Beratung in dem Sinne, dass man die Muster erkennt. Und wie wir ja auch wissen, durch unsere eigenen Erfahrungen im Umkreis ist so eine Trennung oder Kontaktabbruch nicht immer so einfach oder manchmal auch gar nicht möglich, weil man irgendwo noch zusammenhängt und so, was sehr, sehr schwierig ist. Weil meiner Meinung nach muss man komplett löschen, blockieren, alles, um da wirklich gar keine Möglichkeit mehr zu haben, sich gegenseitig zu kontaktieren. Aber falls es natürlich nicht möglich ist, muss man halt schauen, dass man an sich selber arbeitet und irgendwie schaut, wie kann ich halt Grenzen setzen und warum bleibe ich in dieser Dynamik? Und das Allerwichtigste ist, dass man es nur selber erkennen kann. Also es bringt nichts, meiner Meinung nach, als Freundin, weil das bei mir dann auch schon oft der Fall war bei Freundinnen, wo ich gesagt habe, warum machst du das? Geh da weg und so. Und es bringt nichts. Es kommt, ja, ich weiß und so, aber solange die Person nicht selber so den Schalter umlegt, ist es sehr schwierig. Und Becky, dazu hast du ja uns heute auch noch was mitgebracht zu dem Thema, oder?
Genau, weil du weißt ja, manchmal bin ich immer so ein bisschen der kritische Zwerg, der dann auch immer so sagt so, hey, okay, wie soll man sich dessen denn überhaupt auch bewusst sein? Also wie wir es eigentlich auch schon ein paar Mal gesagt haben, weil man selbst ist ja schon so emotional gefangen und hat ja gar keinen objektiven Blick drauf. Also auch wenn alle anderen sagen so, oh, da ist die Red Flag, da ist die nächste, da ist die nächste, da ist die nächste.
Ja,
redet man sich das dann halt selbst schön und wie du sagst, dann legt sich ja der Schalter bei einem nicht um. Also ich glaube, da müssen schon Jahre ins Land gehen, dass du dann auch irgendwann realisierst, boah, scheiße, ich habe auch meine Zeit und mein ganzes Leben irgendwie dafür verschwendet, was aber halt, finde ich, manchmal auch einfach zu spät ist. Und da gibt es eben einige Selbstbeobachtungsmethoden, die einfach jeder anwenden kann, um sich selbst einfach ein besseres Bild von der Beziehung machen zu können. Also auch wenn man jetzt nicht per se sagt, man ist jetzt schon in einer toxischen, einfach mal gucken mit so einer Checkliste so, okay, wie sieht das Ganze denn bei mir aus? Und das fand ich dann ganz gut, weil es sind ja zum Teil auch Sachen, wo man sich mal wirklich notiert und auch Dinge bewusst macht. Und ich finde den ersten Punkt auch, was heißt, ein bisschen schwierig, aber tatsächlich ist es wichtig, auch auf die innere Stimme zu hören. Also wenn man sich in der Beziehung tatsächlich zunehmend unwohl oder unsicher fühlt. Weil ich muss sagen, jetzt die Leute, die ich kenne, die in einer toxischen Beziehung waren, haben tatsächlich aber auch geäußert, dass sie sich nicht wohlfühlen.
Absolut.
Also stimmt ja dann schon so ein bisschen der innere Kompass. Immer. Bloß reicht der halt alleine nicht aus.
Immer. Ich habe in meinem Journal danach gelesen, was ich aufgeschrieben habe und wie ich mich gefühlt habe. Und natürlich ist es rückblickend so, du schreibst gerade deine eigene Antwort auf, aber du hast es nicht gecheckt. Aber so, ich habe das 1:1 genauso aufgeschrieben, wie ich mich gefühlt habe. Und wenn man da schon so einen Selbstzweifel hat und so ein Bauchgefühl, dann ist es meiner Erfahrung nach immer richtig. Und man muss da einfach auch dann ehrlich zu sich sein und sich nicht schönreden. Auch wenn das oft der Fall ist, was ich ja auch gemacht habe. Der ist aber so und so und bla 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 und ich weiß nicht und so. Aber vertraut euch da einfach selber, es stimmt eigentlich immer. Und erst mit dem Abstand kann man das sehen, leider.
Ja, ja. Und wie du schon sagst, auch dieses Aufschreiben ist halt super wichtig. Also beobachte deine Emotionen. Und zwar notiere am besten, wie du dich in der Anwesenheit deines Partners oder der Partnerin fühlst. Weil häufige Traurigkeit, Wut, Angst oder auch Resignation können eben auf eine toxische Dynamik hindeuten. Und ich meine, das muss ja jetzt auch kein irgendwie Aufsatz sein, aber wenn man irgendwie dann am Ende, ich weiß es nicht, in so einer App oder sonst was, 15 Mal Traurigkeit drin stehen hat, dann finde ich, ist das auch schon sehr eindeutig, weil man sollte sich seine Emotionen nicht permanent auch so in der Art von seinem Partner dann auch vorgeben lassen.
Und vor allem diese ständigen Angstzustände, also ich hatte die ständig, schreibt er jetzt zurück, was macht er da, wo ist er da? Und ständig mit so Anxiety schlafen zu gehen und aufzuwachen, ist einfach der absolute Horror. Ich schlafe jetzt wie ein Baby seit Jahren.
Krass.
Also seitdem, das ist ja schon ewig her, gefühlt. Aber wirklich, ist einfach nur hart. Und deswegen ist für mich jetzt auch so egal, welcher Typ mir irgendwie Anxiety gibt beim Daten. Und wie gesagt, das hört sich immer so an, als würde es immer nur an den anderen liegen. So ist es natürlich auch nicht, weil ja auch gewisse Muster in einem selber getriggert werden können. Aber in dem Fall bin ich mir sicher, dass das dann nicht an mir lag.
Und da sind wir eigentlich auch schon beim guten Punkt. Du hattest ja auch mal gesagt, so dein Gedankenmuster war dann auch, ich bin nicht genug oder ich bin ja auch nicht die, die er will, weil ich bin dann anders und du hast dich verglichen. Und besonders darauf sollte man mal achten. Also welche Glaubenssätze löst denn auch diese Beziehung in einem aus? Also habe ich das Gefühl, ich werde wirklich geliebt, ich bin genug, ich bin genau richtig so? Oder verfestigt sich dieses, oh, ich bin nicht gut genug, oh, er steht eigentlich auf blond, ne? Also so all diese Sachen. Und das wird ja dann auch nur noch extremer. Also es wird ja nicht besser. Du wirst ja nicht von heute auf morgen sagen, ah, nee, ich habe jetzt doch das Gefühl, ich bin gut genug. Und auch das kann man sich mal notieren. Und zusätzlich zu diesen Glaubensmustern sollte man auch sein eigenes Verhalten mal, weiß ich nicht, analysieren und dann vielleicht auch in einem Journal mal mit aufschreiben. Und zwar eben auch diese Themen, ziehe ich mich komplett aus meinem sozialen Leben zurück? Also sage ich zum Beispiel wirklich alle möglichen Verabredungen auch ab und plane nur noch mit meinem Partner. Ich meine, auch an der Stelle, es gibt ja auch so Beziehungen, da sind beide nicht toxisch, haben einfach auch Bock auf einfach nur immer Aktivitäten mit dem Partner. Das kenne ich auch.
Ja, ja.
Da sind dann Freunde und Familie stehen dann halt hinten an. Ist auch okay so, wenn man so das Gefühl hat, man möchte eigentlich, aber der Partner hält einen davon ab und man will dann auch nicht mehr, weil ich glaube, ich meine, man merkt ja dann auch, wenn die Familie und Freunde den toxischen Partner oder Partnerin nicht mögen, ne, also dann wird es halt auch immer schwieriger und dann, ja, manövriert man sich halt in so eine Isolation und auch das kann man natürlich beobachten, also wenn man dann einfach merkt, man macht gar nichts mehr mit allen, obwohl man diesen Wunsch hat, ist das natürlich auch für sich selbst nochmal so eine Offenlegung der Tatsachen.
Ja.
Genau, dann haben wir auch schon gesagt, dass es ja etliche Folgen haben kann und deswegen wäre unser Vorschlag, achte auch auf körperliche Symptome, also notiere jetzt nicht nur deine Gefühle, sondern auch Veränderungen in deinem Schlaf oder deinen Essgewohnheiten oder auch psychosomatische Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Magenprobleme, weil ja auch die sich in so einer toxischen Beziehung häufen. Und ich meine, die nennen das hier Beziehungstagebuch, aber dokumentiere einfach regelmäßig positive, aber auch negative Erlebnisse in der Beziehung, um auch ein Muster zu erkennen. Weil auch da hat man es, wie du sagst, auch vielleicht wieder verschriftlicht. Und wenn man vielleicht das ein Jahr lang macht und irgendwie aus der Beziehung aber nicht rauskommt und dann vielleicht aber in irgendeinem Moment mal wirklich alles liest, boah, wer weiß, was das für ein Schlüsselmoment wird. Und dann sagst du am Ende, okay, ich hole mir jetzt doch Hilfe. Ich rufe jetzt eine Freundin an, meine Eltern oder wen auch immer. Und wir gehen jetzt diese Trennung gemeinsam an zum Beispiel.
Ja, voll. Vor allem, weil du ja in dem Zuge, in dem Journal, was du vielleicht auch online hast oder irgendwie passwortgeschützt, natürlich, das ist dein toxischer Partner oder Partnerin nicht lesen kann. Ja. Das war natürlich blöd. Aber da kann man ja auch komplett ehrlich zu sich selbst sein. Weil es natürlich, man kennt es ja, dass man, wenn man mit Freunden redet oder Freundinnen dann so, ja, aber der hat dann auch, danach hat er Essen gemacht und danach hat er das und so. Weißt, man verschönigt das alles. Ja. Man ist dann nie komplett ehrlich und gibt dann zu, ja, der Typ hat die und die Scheiße gebaut, so.
Ja.
Also meistens ja nicht, weil du ja in dieser Dynamik drin bist, ist ja irgendwie auch ein Teil davon. Und in dem Journal kann man halt, wie du sagst, komplett ehrlich zu sich selbst sein und es dann nochmal nachlesen, ohne dass man sich jemand anderen öffnen muss, unbedingt, wenn man es nicht kann.
Ja. Und was ich richtig cool finde, ich dachte ja auch erst, okay, krass, dass es das gibt, aber was gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Es gibt tatsächlich Online-Selbsttests oder Checklisten, um auch Beziehungssituationen objektiv einzuschätzen. Und da kann man natürlich einfach auch in Google gehen und sich diese, also einfach den Begriff googeln und dann kommen da auch von so ärztlichen Seiten auf jeden Fall die Tests.
Mhm.
Und auch da kann man sich ja mal durchklicken und auch gucken, was das Ergebnis einem dann sagt. Aber man muss natürlich ehrlich zu sich selbst sein.
Ja, echt interessant. Und natürlich solltest du versuchen, aus so einer toxischen Beziehung herauszukommen. Vor allem, wir haben ja jetzt schon besprochen, quasi welche Anzeichen man haben kann, wo man sich Hilfe holen kann, was man selber an sich beobachten kann, etc.
Mhm.
Und eine Sache aber noch dazu, weil wir das Wort oder den Begriff jetzt natürlich so oft verwendet haben, bitte Leute nicht einfach wild toxisch verwenden für alles. Also das wird ja manchmal schon wieder überinflationär benutzt, genauso wie Panikattacken, dann sind es aber keine. So einfach, es gibt bestimmte Anzeichen und nur weil es mal in der Beziehung irgendwie nicht läuft, es gibt immer Ups and Downs, dann ist der Typ nicht gleich toxisch. Also klar rutscht es einem auch mal raus. Das passiert uns auf jeden Fall auch. Aber man muss nicht alles einfach labeln oder direkt als toxisch abstempeln und dann irgendwie beenden oder so.
Ich muss ja auch sagen, es gibt ja auch viele, die jetzt mittlerweile so sagen, ja, ich liebe toxisch. Also, ich brauche eine toxische Beziehung, so wo ich mir so denke, dann definierst du toxisch aber falsch. Weil es ist dieses, ja, ich glaube, viele sagen so dieses Katz-und-Maus-Spiel, ne? Also, wenn der Typ auch nicht permanent greifbar für mich ist und ich so ein bisschen im Feuer spiele. Aber das ist für mich nicht toxisch. Weil, wie du sagst, das ist ja wirklich ein seelischer Missbrauch. Und nicht,
ja,
ey, I'm hard to catch.
Genau. Und das ist auch nicht gesund. Weil ich bin ja von diesem Narzissten-Ding dann irgendwann zu diesem Vermeider-Ding, wo ich mir auch dachte, warum? Universum, ich habe genug Lessons jetzt gehabt. So, danke. Ich brauche keine mehr. Aber das war ja, würde ich zum Beispiel gar nicht als toxisch abstempeln, dieses ja. Vermeider. Ist einfach ein Beziehungstyp, der natürlich verletzt, aber meiner Meinung nach nicht per se toxisch ist, weil es keine Manipulation oder irgendwas beinhaltet hat.
Ja.
Also da sehe ich da auch einen Unterschied. Und wir haben ja auch gesagt, dass dann natürlich all das, was wir heute besprochen haben, auch eine Art von seelischem Missbrauch oder seelischer Gewalt ist. Und dafür gibt es auch eine Telefonseelsorge, falls ihr davon betroffen seid. Und zwar ist diese rund um die Uhr erreichbar unter 0800, 3x die 1, 0 und 3x die 1. Und dann gibt es auch noch das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Und da ist die Telefonnummer auch rund um die Uhr erreichbar. Und zwar ist das 0800 116 016. Falls ihr davon betroffen seid und euch bei den Telefonnummern und bei den Hilfestellen melden wollt.
Auch wenn wir natürlich das Thema heute so ein bisschen auch mit lustigen Anekdoten untermalt haben, ist es natürlich ein ernstzunehmendes Thema. Deswegen auch, wenn ihr irgendwie jemanden in eurem nahen oder auch entfernten Umkreis habt und merkt, dass da irgendwie was schief geht, haltet natürlich auch die Augen offen und ja, bietet Unterstützung an. Aber wenn natürlich die Person das dann auch nicht in Anspruch nehmen möchte, geht es halt nicht anders und versucht euch selbst dann auch nicht die Schuld zu geben, dass ihr der Person nicht weiterhelfen könnt.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Danke fürs Zuhören und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Schickt es gerne an jemanden, der das vielleicht hören sollte. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr uns hört. Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao. Nice.
Nice.